Marquardt ist Besitzerin einer Modeboutique, Ehefrau, Mutter eines Sohnes und seit diesem Jahr auch Autorin des Buches Läuft. Auf Papier festgehalten hat sie darin ihre eigene Geschichte. Denn Hülya kann alles, nur laufen im klassischen Sinne eigentlich nicht. Mit 18 mussten ihre beiden Beine amputiert werden. Eine solch drastische Veränderung im Leben, auf die man sich nicht vorbereiten kann. 2004 allerdings gewann sie den Modelwettbewerb Beauties in Motion für Frauen im Rollstuhl. Läuft also wirklich in ihrem Leben, würde ich sagen. Was der Grund für diese drastische Maßnahme damals war und wie sie ihre Kindheit und Jugend rückblickend erlebte, wie ihre Schwangerschaft war und wie man ein Kind versorgt, das beginnt zu laufen, wo sie im Alltag Hilfe benötigt und welche Reaktionen sie so richtig nerven, das möchte ich heute von ihr wissen. Sie setzt sich für Inklusion und Menschenrechte ein und vor allem möchte ich heute ganz viel darüber lernen, wie man Menschen begegnen kann und welche Gemeinsamkeiten Leben haben können, die auf den ersten Blick anders aussehen als das eigene. Ich freue mich sehr, dass sie heute mit mir darüber spricht. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Hülya Marquardt.
Dankeschön, hallo Nora.
Jetzt mal ehrlich gesagt, Welche Reaktionen nerven dich am allermeisten?
Was nervt mich am allermeisten? Also es ist eher so, dass ich nicht so schnell genervt bin, ehrlich gesagt.
Ja,
das ist schon ganz cool.
Eigenschaft.
Ganz, ganz cool eigentlich. Aber was mich manchmal, ehrlich gesagt, so ziemlich wundert ist, dass Menschen immer denken, dass, also sehr oberflächlich auch denken und denken, dass ich sehr unglücklich sein muss. Also, dass da so viele Vorurteile teilweise im Kopf sind, wo ich selber mir jetzt nicht so Gedanken mache, aber scheinbar der andere irgendwie sehr sich drum kümmert, dass es mir wahrscheinlich nicht gut gehen muss. Und das wundert mich halt manchmal. Und denk so, schade eigentlich, weil vielleicht ist es ja gar nicht der Fall. Was heißt vielleicht? Es ist einfach nicht der Fall.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe in der Vorbereitung auf dich auch oft über diesen Punkt nachgedacht, weil ich festgestellt habe, dass Menschen dann solche Formulierungen verwenden, vielleicht auch unbedarft und unüberlegt, wie trotzdem hat sie das und das.
Ja,
oder
ja.
Obwohl ist sie auch noch glücklich oder so.
Ja,
und
genau.
Dann dachte ich so, man unterstellt damit, dass, also ich glaube, es ist vielleicht gar nicht böse gemeint, aber es kommt dann sozusagen von so einem Point of View, wenn das Leben nicht so ist wie meins, dann kann das doch gar nicht. Wie soll denn dann noch, ne, Glück vorherrschen? Und wenn man dich so beobachtet auf deinem Account, dann, also du strahlst vor Lebensenergie. Du hast ein gewinnendes Lächeln und es sieht vielleicht anders aus oder du lebst Sachen anders als andere, aber am Ende des Tages sind ja alle Leben irgendwie unterschiedlich.
Mhm.
Und ich möchte vor allem von dir heute ganz viel darüber lernen, wie dieser Blickwinkel sich ändern darf, wenn man jemandem begegnet, der vielleicht andere Grundvoraussetzungen hat oder in einer anderen Stadt lebt und so. Es gibt ja so viele Dinge, wo Leben sich unterscheiden können. Es muss ja nicht immer gleich auch das Körperliche oder die Gesundheit betreffen. Und du würdest dich ja sicherlich nicht als krank bezeichnen, nehme ich an.
Nee, absolut gar nicht. Also als krank ist sowieso gar nicht. Und ich denke auch, was du gerade gesagt hast, immer dieses trotzdem, das und das, aber also so trotzdem ist sie ja glücklich oder so, ne? Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist auch einfach, das wissen viele Menschen gar nicht und ich glaube auch, dass das überhaupt nicht so böse gemeint ist. Ich glaube, dass man das verhindern kann, indem man einfach vielleicht sich für den anderen öffnet und einfach mal schaut und durch die Brille des anderen uns zu schauen. Vielleicht muss ich meine Vorurteile einfach mal zur Seite packen und einfach mal mich für was anderes öffnen, was ich bisher nicht kenne.
Ja.
Und ich glaube, dass das wichtig ist, ist jetzt egal, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, allgemein im Leben, dass das wichtig ist, sich zu begegnen, sich auszutauschen oder auch einfach zu sagen, wie ist das eigentlich? Also das höre ich ja auch oft, ne? Mich fragen manchmal Leute auch, wie ist das eigentlich für dich oder wieso, wie machst du das oder so? Und da bin ich überhaupt nicht böse drum, weil ich denke halt so, der andere ist interessiert daran und ich möchte dem das einfach die Frage beantworten und dann fällt vielleicht manche Vorurteile oder was auch immer, irgendwelche Schubladen denken vielleicht auch so mit weg. Aber wenn ich gar nicht in Berührung komme mit Menschen, mit verschiedenen Menschen, dann kann das ja gar nicht passieren. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und gleichzeitig könnte ich aber auch verstehen, wenn du da auch nicht jeden Tag Bock drauf hast. Weißt du?
Ja, also es ist auch, verstehe ich auch, also es ist ja auch nicht so, dass jeder das so möchte oder darauf angesprochen werden möchte, weißt du? Also das ist ja auch so, wenn jemand jetzt zum Beispiel einen Unfall gehabt hat und erstmal mit der Situation zurechtkommen muss, ist das auch total verständlich. Also da hast du ja auch nicht unbedingt Lust, jetzt mit jedem darüber zu reden oder so. Und ich glaube, das kommt auch immer auf die Person drauf an. Ich glaube, dass man das relativ gut mitbekommt, dass der eine vielleicht doch dafür offen ist. Und der andere vielleicht gerade weniger, weil der einfach gerade mit anderen Themen beschäftigt ist. Und das ist auch völlig fein. Also es gibt natürlich auch Tage, wo ich dann auch denke, ja, heute möchte ich einfach nicht so viel reden. Und heute möchte ich mich einfach mal zurückziehen und für mich sein. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber ich mag das auch gerne, mit Menschen zusammen zu sein. Aber ich finde auch, dass das ist ja auch kein Muss. Weißt du, wie ich meine? Ich kann nur so von mir erzählen, wie ich das so empfinde oder wie ich mit manchen Situationen umgehe und dass das völlig okay ist, dass ich auch mal einen schlechten Tag habe. Also es soll jetzt nicht so aussehen, dass das jetzt alles bei mir im Leben total wunderbar läuft oder so, sondern ich habe natürlich auch meine Situation oder Situation, wo ich mal traurig bin oder auch mal vielleicht frustriert bin, wie jeder andere Mensch auch. Bei mir denkt man vielleicht eher auf den Körper bezogen oder so, was ja oft die Leute denken. Das ist nicht der Fall, aber ich denke halt auch so, alles schön zu reden, das hilft auch nicht weiter.
Ja, ja.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn auch irgendwas nicht gut läuft, zu wissen, das ist immer mein, so eine Art Mantra, was ich habe, dass ich weiß, dass sich das ja eh wieder ändern wird. Also es ist nur so eine Situation, die gerade so ist und ich weiß, es wird sich irgendwie wieder verändern. Also es könnte morgen sein, es könnte ein paar Stunden sein, aber das auch einfach auszuhalten, dass gerade vielleicht gerade das in mir gerade nicht so gut läuft. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Ja, dieses Aushalten und auch die Selbstermächtigung, dass man einige Dinge auch wirklich selber in der Hand hat, ne?
Ja, absolut. Und dann merkst du auch, was für eine Macht du eigentlich hast über dich so. Und ob der andere jetzt das über mich denkt oder das sagt, okay, das kann sein, ich kann das gar nicht verhindern. Es wird immer Menschen geben, die das nicht gut finden, was ich mache oder gut finden. Ist ja auch wurscht, aber im Nachhinein einfach zu sagen, für sich dann auch, ich bin einfach echt und ich bin so, wie ich bin und es muss nicht allen gefallen, aber es wird mich jetzt auch nicht sehr, wie soll ich das sagen, ich wäre auch nicht zu Tode betrübt, wenn irgendjemand mir was sagt und was vielleicht sich nicht so gut anfühlt. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch nur so eine Momentaufnahme. Das ist auch sehr unterschiedlich. Man weiß nicht, was der andere gerade erlebt, was gerade in ihm vorgeht, was der vielleicht in mir gerade sieht, was da alles ihn bewegt und so. Von daher weiß ich das halt alles nicht. Und von daher denke ich immer so, ich mache das einfach so mein Ding, wie ich das mache. Und so, dass ich damit authentisch, dass ich authentisch bin und einfach authentisch lebe. Ob der andere das jetzt toll findet oder nicht, ist ehrlich gesagt mir nicht so wichtig. Nicht mehr so wichtig, muss man
sagen. Nicht mehr, darauf wollte ich hinaus. War das schon immer so oder ist das etwas, was du gelernt hast?
Ich habe es tatsächlich gelernt, das war nicht immer so. Also ich weiß, dass ich auch als Kind sehr oft das Gefühl hatte, ich möchte irgendwie gefallen oder ich möchte irgendwie gelobt werden, was ja auch viele von uns auch haben irgendwie, man will von den Eltern gelobt werden und so. Und irgendwann, das hat aber lange, lange gedauert, habe ich irgendwann begriffen, dass das nicht unbedingt zählt, ob andere das dir was Gutes sagen oder nicht. Sondern, dass du für dich einfach, dass du dich einfach selbst akzeptierst und weißt, dass auch du, dass ich so in Ordnung bin, wie ich bin. Und dass es nicht drauf ankommt, ob das jetzt mir eine Person sagt oder nicht. Und das ist aber, das war ein Prozess, das ging nicht so schnell.
Ich würde gerne, ich glaube, das können wir ein bisschen erklären, um auch so die Grundbasis zu schaffen, warum es überhaupt dazu kam. Also gab es einen, ich weiß es natürlich schon, aber ich frage dich jetzt so, dass du es selber erzählen kannst. Gab es einen Unfall oder liegt eine Krankheit dem Ganzen zugrunde? Kannst du uns ein bisschen erklären, was bei dir los war?
Ja, also ich habe eine angeborene Dysmelie. Das sind so Fehlbildungen, das erkennt man auch an den Händen. Und als Kind, als ich auf die Welt kam, war schon klar, da stimmt was nicht, weil die Beine einfach, also der Unterschenkel eher so hing, sage ich jetzt einfach mal. Da war einfach keine Kraft. Und dann, das ist als, also familiär bedingt. Bei uns in der Familie gab es welche, die es entweder mit den Händen hatten oder genau das an den beiden, was ich beschrieben habe. Und bei mir war es aber so die einzige und die letzte eigentlich in der Familie, die beides bekommen hat. Also die, wo die Hände von betroffen sind und die Beine. Und ich bin damals als Kind viel mit Schienen gelaufen. Also das waren so meine Hilfsmittel. Ich hatte auch einen Rollstuhl, ehrlich gesagt, aber ich habe es nie benutzt. Ja. Ich weiß, dass ich, das lag einfach, das stand irgendwo in der Ecke, weil ich sehr, sehr aktiv war und sehr viel auch gelaufen bin. Meine Schienen gingen auch sehr oft kaputt, weil ich sehr lebendig auch war und was ja halt so ein Kind ist. Und dann war es aber so, dass ich ganz, ganz viele OPs schon hatte. Also mit 2 Monaten wurde ich das erste Mal operiert und dann zog sich das Ganze bis zum 6. Lebensjahr. Operiert wurde ich allerdings nur an den Beinen. Also an den Händen wurde nichts gemacht, weil meine Eltern das nicht wollten, zum Glück. Und
warum ist das zum Glück?
Zum Glück, weil ich denke, weil ich komme super klar damit. Also ich wüsste, also ich habe auch als Kind nie gemerkt, dass ich irgendwie dadurch was nicht machen konnte. Also, weißt du, ich kann ganz normal meine Hände bewegen und von daher fand ich das als Kind auch ganz normal. Also,
ja, das ist deine Realität und ja.
Genau, also ich glaube, wenn ich jetzt auf einmal 4 Finger mehr hätte, dann hätte ich ein Problem damit, weil ich das erstmal üben müsste, mit so vielen Fingern klar zu kommen. Aber genau, aber an den Beinen, wie gesagt, wurden über 20 OPs gemacht bis zum 6. Lebensjahr. Und dann hieß es, wir machen jetzt mal einen Cut und dann soll erstmal die Hylia wachsen, bis sie 18 ist und dann wird nochmal neu entschieden. Und ich wusste aber nicht, was das genau heißt. Ich wusste nur, dass da wird eine Untersuchung gemacht, aber ich wusste jetzt auch nicht, was dann auf mich zukommt. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich vor meinem 18. Lebensjahr auch immer wieder Entzündungen am Bein hatte. Also, dass ich dann auch nicht mehr gut laufen konnte, viele Schmerzen hatte. Und dann bin ich mit 18 ins Krankenhaus gegangen und dann wurde diese große Untersuchung gemacht. Genau.
Und dann war das deine Entscheidung oder war das die Entscheidung der Ärzte oder eine Art Ratschlag oder war es notwendig?
Für die erste Amputation war das eher ein Ratschlag und ich fand das auch ehrlich gesagt nicht so, also ich fand es natürlich auch nicht toll, das zu hören, aber ich dachte, okay, ich habe hier noch ein gesundes Bein und das habe ich schon irgendwo auch eingesehen, weil das rechte Bein einfach nicht so funktionsfähig war wie das linke und es war einfach nur lästig und Schmerzen und hier und da. Aber für die zweite Amputation, die ja dann 4 Wochen später passiert ist, was nicht geplant war, weil da wurde eine Titanschraube unterm Fuß eingesetzt und die hat sich gelöst und dann musste mal schnell handeln. Also das war eine Sepsis und dann, weil es hieß, wenn es weiter nach oben geht, die Entzündung, dann hätte man noch mehr amputieren müssen. Und das war natürlich halt auch ein Risiko.
Ja.
Auch, also ja, war schon auch eine Lebensgefahr definitiv halt auch da.
Ja.
Und von daher ging das dann beim zweiten Bein dann relativ schnell, ja.
Genau. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich kann versuchen, mich reinzuempfinden, aber ich kann es ja gar nicht beurteilen. Wenn du jetzt sagst, die Amputation wurde, das Wort stand auf einmal im Raum, ist das aus meiner Lebenserfahrung heraus so weit entfernt und für dich war es gar nicht so weit entfernt. Du hast gesagt, natürlich habe ich nicht in die Hände geklatscht, aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Mhm. Wie war es denn dann tatsächlich, als du aufgewacht bist und beide Beine waren amputiert? Also hat sich das gedeckt mit dem, was du vorher auch so erwartet hattest?
Also ich habe tatsächlich vor der OP, vor der zweiten Amputation richtig Angst bekommen. Ich habe sehr viele komische Träume gehabt, also auch Albträume und wusste auch nicht so richtig. Also auf einmal waren so viele Ängste da, wo ich nicht wusste, ob dann tatsächlich dann wirklich so ein Cut ist oder ob dann noch irgendwas Schlimmes passieren könnte. Also so lauter, ganz, ganz viele Fragezeichen. Und ich muss auch dazu sagen, ich wollte meine Ausbildung machen. Also ich wollte eigentlich überhaupt ich hatte keinen Bock auf den OP-Tisch schon wieder zu landen. Ich habe nur gedacht, ich will das jetzt einfach, die erste OP, okay, und danach lege ich wieder richtig los. Und dann, wie gesagt, kam ja dann diese Amputation und ich hatte vorher, wie gesagt, sehr viel Angst. Und als dann, also witzigerweise, also komischerweise hatte ich bei der ersten OP das nicht. Aber bei der zweiten war das wie so, also so, das ist so endlich. Es ist jetzt, es ist so, weißt du, wie ich es meine, so endgültig. So, weil das zweite Bein, das gesunde Bein, wo man ja auch dran hängt, irgendwie so klar war, und dann ist es weg. Dann bin ich komplett beinlos und dann habe ich überhaupt keine Beine mehr. Weißt du, wie ich meine? Und dann war das schon so, dass ich vor der OP, also kurz vorher, bevor ich dann die Narkose bekommen habe, das Gefühl hatte, ich glaube, ich muss mir echt das nochmal genau anschauen und mich mal bewusst verabschieden, was ich beim ersten Bein nicht gemacht habe, weil ich das irgendwie gar nicht so gefühlt habe, das tun zu müssen. Und da hatte ich das. Und dann war es so, nach der OP tatsächlich, hatte ich auch Angst, unter der Decke zu schauen, weil ich jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, es war so eine Gefühlsachterbahn. Ich war auch noch ziemlich benebelt. Und dann hatte ich schon auch ein bisschen Schiss, weil ich dachte, ja, okay, jetzt gleich siehst du eigentlich gar keine Beine mehr, ja. Also das ist unten nichts mehr. Kein Unterschenkel, kein Fuß und so. Und da hat es mich auch ziemlich erwischt und ich habe auch ziemlich viel geweint. Und dann war aber auch relativ schnell auch die Akzeptanz da. Weil letztendlich, weißt du ja, es bringt ja gar nichts, weil es wird sich dadurch nichts ändern, ne, die Situation. Und dann kam die Annahme ziemlich schnell. Ja.
Wurde das irgendwie begleitet? Also auch vielleicht von Krankenhausseite, therapeutisch, psychologisch irgendwie angeboten?
Also vom Krankenhaus psychologisch nicht. Ich hatte aber, muss ich sagen, glücklicherweise einen Arzt, der mich operiert hat, der auch amputiert war. Also es ist ja auch schon mal ein Glück, dass man überhaupt einen Arzt bekommt, der aber eine Beinprothese hatte. Also der hatte den Fuß nicht.
Ja.
Dem hat der Fuß halt rechts gefehlt. Und der hat zu mir gesagt, das war nicht total cool, das dann auch zu hören. Er hat gesagt, weißt du was, wenn du mal Prothesen hast, dann kannst du auch Sachen machen. Also es ist nicht so, dass du die ganze Zeit dann da liegen musst. Und er hat gesagt, er tanzt gerne. Und er wird das mit der Beinprothese auch tun. Und das war so für mich so, ah, cool. Also wenn der Arzt es einem sagt, der ja selber davon betroffen ist, das war halt mein Glück, dann ist das nochmal was anderes, als wenn dir das irgendeiner aus dem Buch irgendwas vorliest und das nicht, weil, also weißt du, das nicht wirklich so erlebt hat. Und von da habe ich gedacht, dem glaube ich das. Wenn der mir das sagt, dann glaube ich ihm das auch. Und von daher war das auch richtig cool, dass ich bei dem war.
Ja, das glaube ich. Gab es sonst irgendjemanden in deinem Umkreis oder vielleicht auch jemanden, den du gesucht hast, der auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, einfach um sich so auszutauschen nach der OP, aber vielleicht auch vorher hinsichtlich so, was erwartet mich eigentlich?
Also was ich zum Beispiel von meinem Papa gehört habe, der war ja, der wurde mit 8 Jahren amputiert, der aufgrund dieser Dysmelie, der hat nicht so viel darüber gesprochen, aber ich habe ja an ihm, bei ihm auch gesehen, dass er gelaufen ist. Und wobei das bei mir hieß, dass es komplizierter war als bei meinem Papa. Also von daher wusste ich jetzt auch nicht, bei ihm ist es anders als bei mir oder wie auch immer. Aber ich wusste halt, dass das mit sehr vielen Schmerzen verbunden sein wird. Also so eine Amputation, weil alle von, oder nicht alle, oder ich öfter dann gehört habe, ja, das sind so Phantomschmerzen, die dann einfach dazu kommen. Und das war auch sehr, sehr heftig, die Schmerzen. Natürlich war ich zugedröhnt mit irgendwelchem Morphium und was weiß ich was. Aber es war nicht wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt auf der Suche und höre mir jetzt mal die Leute an, die das erlebt haben. Das hatte ich auch nicht. Also nicht so, dass ich jetzt stundenlang mit meinem Papa darüber gesprochen habe.
Ja.
Wie ist das jetzt oder wie hast du das damals? Das hatten wir gar nicht so.
Wie ist denn das heute, wenn du jetzt auf Instagram diese Geschichte teilst, gibt es da Reaktionen von Menschen, die auch Ähnliches erlebt haben, die bei dir Anschluss suchen oder Rat oder Hilfe?
Ja, tatsächlich durch Social Media, das war ja damals nicht so, hat man auch irgendwie weit und breit gedacht, man ist so die Einzige in der Schule oder im Umfeld, so keine anderen Kinder, die das haben oder sonst was. Aber wenn man mit Social Media so unterwegs ist, dann merkt man schon, dass es unglaublich viele Menschen gibt tatsächlich, die ja auch von dem betroffen sind, was ich habe. Und mich fragen viele, also die kurz vor einer Amputation stehen oder die eine Amputation hatten, wie sie denn damit, wie man das machen kann, wie das, was sie tun müssen, was sie beachten müssen. Oder auch viele Mütter, die ja selber auch ein Kind haben, was eine Behinderung hat, nicht immer unbedingt Amputation, irgendwas anderes. Und so zum Beispiel ein Vater, der sein Sohn, der hat genauso, also der hat auch nur 6 Finger, so wie ich, und der Vater hat seinem Sohn das Bild gezeigt von mir und der war, ich glaube, 5 Jahre alt oder so und dann war der total happy und dann hat er das Bild mir geschickt und gesagt, guck mal, mein Sohn freut sich, dass er nicht der Einzige ist, dass es noch jemanden gibt. Weißt du, und das sind dann halt schon so, dass man natürlich viel, und es ist so cool, weil das nicht nur in Deutschland und nicht deutschlandweit, sondern überall auf der ganzen Welt irgendwie vernetzt bist und mitbekommst, dass ja auch andere irgendwie mit dir in Austausch, also mit dir austauschen, sich austauschen wollen und fragen wollen und dann vielleicht auch irgendwie Tipps für ihre Kinder und was weiß ich was. Von daher ist es das, was ich so mitbekomme, ja.
Ja, richtig schön. Mhm. Warst du denn, also wenn du jetzt mit 18 dann das Krankenhaus verlassen hast, du bist eine wunderschöne Frau, dann kommt natürlich auch mal so das erste die Verliebtheitsphase, irgendwelche solche Sachen auf einen zu. Vielleicht warst du auch schon vorher verliebt, das weiß ich natürlich nicht.
Ja,
Oder Freunde gehen aus, machen Party, das, was man halt so macht in der Jugend und als junger Erwachsener. Hast du da viele Einschränkungen erlebt oder hast du einfach alles genauso gemacht wie deine Freundin?
Also du meinst, als Jugendliche oder schon in der Kindheit?
Ich meine nach der Amputation. Nach der Amputation,
okay. Ja. Was habe ich, also gut, ich konnte ja kein Fahrrad fahren, das war klar, aber alles andere habe ich eigentlich genauso gemacht und wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es irgendwie immer schon auf meine Art und Weise gemacht, es war für mich ja normal, für jemand anders von Außenstehenden sah das halt nicht so aus, wie zum Beispiel auch, wenn du jemanden kennenlernst, einen Typen kennengelernt und so. Und der dann so sagt, ey, was ist da genau? Also, ne? Oder wie ist das passiert oder so? Dann merkst du schon natürlich halt, dass viele einfach keine Berührungspunkte haben, kennen das nicht. Und oft das auch sehr abschreckend war für die Männer halt auch. Mhm. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist nett und gut, aber also mit so einer Behinderung könnte ich nicht klarkommen. Oder ich hatte ja danach auch Beziehungen gehabt, feste Beziehungen, wo ich dann ja auch mit jemandem zusammengewohnt habe, wo die Mutter dann einfach auch ein Problem damit hatte und gesagt hat, naja, sie wird ein Pflegefall sein, willst du die wirklich für immer pflegen? Und also schon natürlich halt auch so Sachen, die natürlich auch ziemlich verletzend waren, muss man einfach sagen, weil das war sehr oberflächlich und sie hat nicht wirklich mir die Chance gegeben, mich kennenzulernen, weil sie einfach schon so ihre Meinung hatte und so eine Blockade irgendwie hatte, wo es nicht möglich war, dass wir uns irgendwie begegnen konnten auf Augenhöhe. Es war eher so, dass sie, ich habe dann gedacht, ja gut, vielleicht, klar, sie hat Angst um ihren Sohn irgendwie und will, dass es ihm gut geht, aber trotzdem ist das natürlich nicht in Ordnung, wenn man jemanden einfach gar nicht die Möglichkeit gibt, sich zu öffnen oder kennenzulernen. Das finde ich halt so schade. Das hatten wir vorhin schon mit den Vorurteilen, ne, am Anfang.
Ja.
Klar habe ich diese Erfahrung auch gemacht. Aber ich habe auch genauso gute Erfahrung gemacht mit, dass das auch meinen Partnern nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube halt auch, wenn der andere bereit ist, dich kennenzulernen und wir uns wirklich normal unterhalten, dann glaube ich, dass das ganz viele Ängste nehmen kann. Aber wenn du gar nicht erst diesen Punkt bekommst, dich mit jemandem in Kontakt zu treten, dann funktioniert das leider nicht. Deswegen sage ich ja, ist ja der Austausch oder sich einfach unterhalten auch wichtig. Und dann wird man feststellen, okay, das ist nicht so eine frustrierte Frau, die irgendwie betrübt durchs Leben geht, sondern ich kann viele Dinge auch, aber einfach anders. Es sieht einfach anders aus als bei jemand anderem. Und bei mir sind halt, ist das so, dass ich viele Hilfsmittel zum Einsatz bringe als jemand anders, der Beine hat oder so. Und trotzdem geht das irgendwo auf eine Art und Weise. Weißt, wie ich meine? So.
Ja. Was ich so interessant finde, ist, also wir haben ja wahrscheinlich alle in unserem Leben mal Liebeskummer gehabt. Also die wenigsten haben ja direkt den ersten gefunden und das ist dann bis zum Ende, also gibt's auch natürlich, aber die meisten haben schon Erfahrung mit Liebeskummer. Es ist natürlich immer die Frage, was so Gründe dafür sind. Und wenn es jetzt etwas ist, was man so gar nicht ändern kann, weil es eben einfach das eigene Aussehen, die eigene Gesundheit, den eigenen Körper oder sonst irgendwas betrifft, was man einfach nicht beeinflussen kann, ob das dann sozusagen etwas anderes mit einem macht, als wenn man merkt, okay, das ist ein Punkt in meinem Charakter, an dem muss ich mal arbeiten, den kann ich bearbeiten und da habe ich ein bisschen mehr Handhabe, weißt du, was ich meine? Mhm. Ob man dann irgendwie so, ob das auch abhärtet oder ob das neue Perspektiven eröffnet oder was so deine Essenz daraus ist, was du fürs Leben als Erfahrung gewonnen hast auch.
Ja, also ich denke halt auch so, dass das, weißt du, das ist ja auch so, dass ich denke, dass gewisse Sachen ja auch einfach da sein dürfen, auch einfach Gefühle da sein dürfen und sowas. Und dass es damit beginnt, wenn man sich selber toleriert und akzeptiert, dass das mit Sicherheit auch in deinem Umfeld sich das auswirkt oder auf den Menschen, den du triffst, deinen Partner oder wie auch immer. Das heißt also, das hat eine Auswirkung. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist immer das, was wir ja alle so schön sagen, aber wenn du natürlich einfach mit so einer guten Stimmung irgendwie durchs Leben gehst, dann merkst du ja auch, wie einfach das ist für den anderen, und manche sehen es nicht, ist ja auch egal, aber oder für dich auch, dass du merkst, das ist so einfach, das kann so einfach sein, weil es ist nicht nur der Körper, der nicht so perfekt optimal aussieht, sondern das ist ja viel, viel mehr. Also wir Frauen haben ja auch das, ne, da ist ein bisschen da viel und das ist da und das könnte ja auch schöner sein und dies schön sein und so, ne? Und ich glaube, dass es wichtig ist, nicht so sehr die Schönheit, den Fokus zu sehr auf den Körper zu lenken, sondern ich glaube einfach, dass zum Beispiel Zufriedenheit oder einfach, dass man selbst Akzeptanz, dass das bewirkt, dass ein Mensch schön ist. Also, weißt du, nicht das, wie es außen aussieht, sondern dass, wenn alles bei dir in Ordnung ist und du fein bist mit dir, dann glaube ich wirklich, und da bin ich total von überzeugt, dass das Schöne in dem Sinne so, dass das zu dir kommt, aber auch nach draußen geht.
Ja.
Dass das schon ein Austausch ist.
Bitte? Ja. Das strahlst du auch wirklich aus.
Danke. Also, und das ist halt so, was ich wirklich auch noch nicht so lange weiß. Es ist noch nicht so lange, dass ich davon so richtig überzeugt bin. Ja. Aber irgendwann hat es wirklich so, Klick gemacht, so, dass das nicht mehr zählt, ob der andere mich jetzt toll findet, ob der andere mir was Schönes sagt oder wie auch immer, dass ich für mich weiß und natürlich so für mich dann weiß, du, okay, du fühlst dich jetzt einfach gerade nicht gut, dann ist das einfach so. Und ich glaube, wenn wir gegen uns selber kämpfen, und so ist das ja auch, wenn du gegen deinen Körper kämpfst, weil du es nicht akzeptieren möchtest oder so, dann wird das sehr, sehr, sehr schwer im Leben. Und das macht dich echt, das kann dich auch richtig runterziehen, denke ich mir halt so. Und das ist ja auch für die Menschen um dich herum auch nicht so toll, mit jemandem sich zu begeben, wo das ist, nochmal klarzustellen. Das heißt nicht, dass man das nicht mal durchlebt und so. Das ist völlig in Ordnung. Und ich habe ja auch, wie gesagt, bei mir kam es ja auch nicht sofort und so, ja. Aber ich glaube, das ist irgendwann so ein Punkt. Für mich war dann so, es musste dann irgendwann einen Punkt geben. Und jetzt akzeptiere ich einfach alles, was in meinem Leben passiert ist. Weil es ist sonst nur noch ein Kampf und es fühlt sich einfach nicht gut an.
Mhm. Ja, das ist wirklich etwas, was man auch so gerne seinen Kindern weitergibt, ne?
Ja, oh ja, sehr gerne. Ja, total. Ich wünsche es mir für jedes Kind, dass es das weiß. Und was ich meinem Sohn so oft sage, das ist mir total wichtig. Ich sage, Rangi, weil er irgendwie letztens neulich was gesagt hat, wo er gesagt hat, ja, der fand das nicht so gut. Im Kindergarten war irgendwas und der fand das nicht. Habe ich gesagt, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, wenn der andere das nicht gut findet. Du bist so toll und in Ordnung, so wie du bist. Und wenn du jetzt noch nicht, weil er meinte, er kann dir den Buchstaben G auch nicht schreiben in seinem Namen. Rangi geschrieben, Rangi ausgesprochen. Der schreibt es verkehrt und ist ja nicht schlimm. Das kannst du alles üben, das musst du jetzt alles gar nicht können. Also auch irgendwie wünsche ich mir das von meinem Sohn oder natürlich für alle Kinder, dass die einfach mit sich, dass die irgendwann so viel Selbstvertrauen bekommen und wissen, dass sie so, wie sie sind, in Ordnung sind, egal wie sie aussehen, egal wie der Körper aussieht, wie auch immer. Und das würde ich mir für alle Kinder dieser Welt natürlich wünschen, ja.
Ja, das will man wirklich in den so fest verankern. Und manchmal geht das durchs Vorleben, manchmal geht es durch Gespräche. Wie alt ist dein Sohn heute?
Der ist 5.
Der ist 5. Wie war es denn, als du, also du hast irgendwann deinen Mann kennengelernt, den haben wir jetzt gerade ausgesprochen.
Ja, stimmt, der kam auch noch, vorm Kind kam noch der Mann.
Offensichtlich ist das einer gewesen, wo alles funktioniert hat und der keine Berührungsängste hatte und der dich kennenlernen wollte.
Genau.
Und den du auch kennenlernen wolltest. Und jetzt hast du eben schon erzählt, dass die Dysmelie in deiner Familie weitervererbt wurde. Mhm. War das etwas oder ist das etwas gewesen, was sozusagen in deinem Kopf herumwaberte bei dem Gedanken daran, ein Kind in die Welt zu setzen, dass das passieren kann? Oder ist es etwas, wo du sagst, mein Leben ist toll, so wie es ist, ich habe es an meinem Papa gesehen, es ist für uns völlig normal und wenn das passiert, dann ist es so. Es würde jetzt nicht darüber entscheiden, ob ich einen Kinderwunsch habe oder nicht.
Also ich wusste ja schon als Kind, dass wenn ich mal selber Kinder bekomme, das sein kann, dass die diesen Geneffekt bekommen. Deswegen war ich schon mit dem Thema sehr früh vertraut.
Ja.
Und ich wollte ja lange keine Kinder haben, also es war jetzt nicht der Wunsch, jetzt unbedingt ein Kind zu haben.
Und aufgrund dessen oder ganz allgemein?
Nicht aufgrund meiner Behinderung, sondern allgemein. Und heute würde ich sagen, warum das so war, ist, ich hatte mit mir selber einige Sachen zu tun. Also mit meiner Geschichte und mit meiner Vergangenheit. Und deswegen glaube ich halt, das wurde mir aber auch im Nachhinein bewusst, dass ich glaube, deswegen nicht bereit war, weil ich noch ein bisschen für mich was abarbeiten musste, was die Vergangenheit anging. Und dann war das tatsächlich so, dass ich irgendwann, Dennis und ich waren auf der Hochzeitsreise in Kenia und ich auf einmal war es so, ich war zu der Zeit 35 und dann hat es Klick gemacht und ich habe gesagt, ich möchte jetzt ein Kind. Ich bin jetzt bereit.
Ja.
Und das kam von jetzt auf gleich, dieser tiefe Wunsch danach. Und ich habe es aber Dennis ja auch gesagt. Ich habe gesagt, du, das kann sein, dass unser Kind sowas bekommt. Und dann hat er gesagt, dass das echt schade gewesen wäre, wenn meine Eltern sich gegen mich entschieden hätten, weil sonst hätte er mich nie kennengelernt. Also war für ihn die Antwort natürlich klar. Ja. Und dann war es auch so, dass ich dann relativ schnell schwanger wurde. Und dann war für mich klar, ich lasse auch diese Untersuchungen nicht machen, weil für mich wird sich das eh nichts ändern, weil ich sage immer, ein Kind ist ja ein Geschenk. Und wir haben gesagt, wir wollen es nehmen, das Geschenk, wie es ist. Ja. Und von daher war das ganz klar, dass der Rangi, egal wie er kommt, akzeptiert wird.
Ja, richtig schön.
Ja.
Und wie kam er?
Wie meinst du, wie kam auf die Welt, wie er auf die Welt kam?
Nein, nicht en Detail, aber hat er hat sich was weiter vererbt?
Diesbezüglich gar nicht. Also körperlich, putzmunter, also wir hatten eine sehr schwierige Geburt, sehr, sehr schwierige Geburt. Deswegen habe ich gefragt, weil es war ein Notkaiserschnitt, leider nicht so unproblematisch wie gedacht. Der Start ins Leben war für Rangi nicht so einfach.
Ja.
Und ich hatte aber dafür eine sehr schöne Schwangerschaft. Von daher war das für mich schockierend, dass dann die Geburt auf einmal so katastrophal war. Aber ich hatte eine sehr, sehr schöne Schwangerschaft. Eine sehr einfache Schwangerschaft. Also ich habe wirklich bis zum Schluss noch laufen können mit Unterstützung. Und ich habe gedacht, ich werde kugelrund. Das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Das hätte ich so akzeptiert definitiv. Aber ich habe nur 7,5 Kilo zugenommen. Also das war halt auch echt so, wo ich gedacht habe, warum nehme ich eigentlich nicht zu oder nur so wenig? Und von daher war das schon so, dass ich dann auch bis zum Schluss laufen konnte.
Ja. Das heißt, wenn du sagst laufen, dann hast du, also du hast die Möglichkeit, einen Rollstuhl zu benutzen, du hast die Möglichkeit, Prothesen zu benutzen. Was sind noch so Hilfsmittel, die du vorhin schon mal angesprochen hattest, derer du dich bedienst im Alltag?
Genau, also ich habe so Stubbies, nennen die sich. Das sind so Art solche Stiefelchen, die ich dann anziehe. Und dann bin ich auch nur 1,07 Meter groß. Das ist ganz praktisch, weil das hier im Haushalt ist es super. Vor allem mit Rangi, wenn wir sind ja gerne in der Natur unterwegs, dann ist das auch viel einfacher für mich. Weil wenn ich mal auf den Boden falle oder so, dann ist das halt, wenn man so klein ist, kann man halt mal schneller aufstehen als mit Prothesen. Und dadurch, dass der Rangi ja auch sehr wild ist und auch gerne an mir rumzieht oder umarmt oder wie auch immer, ist das ein bisschen schwierig mit Prothesen, weil ich da mein Gleichgewicht halten muss. Deswegen kommen die dann meistens auch zum Einsatz mit ihm, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Ansonsten habe ich noch so Push-Up-Bars. Das sind so Art Bügeleisen, die ich in der Hand halte und mich dann sozusagen hochziehe oder auf den Spielplätzen war ich ganz, ganz viel so unterwegs, wo Rangi dann auf den Spielplatz gegangen ist. Dann habe ich das erstmal ohne die Dinger und nur auf den Händen bin ich dann überall mit ihm hochgeklettert, habe aber gemerkt, okay, das ist ein bisschen schwierig, das tut auf Dauer weh. Und dann kam Dennis irgendwann mit diesen Push-Up-Bars und dann bin ich auch viel mit dem auf dem Spielplatz mit diesen Dingern unterwegs. Also das ist ganz cool, weil ich verschiedene Sachen einsetze und alle Muskelgruppen mal, also alle Muskeln mal beansprucht werden. Stimmt. Von daher war ich schon auch echt voll fit, als der Rangi, wo der anfing zu laufen und so. Ich war so fit, also ich habe mich noch nie so sportlich gefühlt wie da, weil ich einfach sehr, sehr viel verschiedene Sachen gemacht habe und natürlich einfach dadurch mehr Muckis bekommen habe.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie ist es so, also ich meine, jetzt ist er 5, heutzutage kann er wahrscheinlich, ist er so schnell, dass man ihn, also dass keiner ihn einhauen kann wahrscheinlich. Ja. Aber wenn so die ersten Schritte passieren von Kindern, ist das ja auch noch, sag ich mal, Schneckentempo, liebevoll gemeint, aber irgendwann fangen die ja an zu flitzen und je nachdem, wie das Kind so veranlagt ist, gibt es ja so Kinder, die wollen immer mal gucken, was da hinten um die Ecke noch so, was noch so gibt.
Du sprichst gerade vom Rangi, so ist der.
Ja, das ist so. Also gab es da so Situationen, wo du auch gesagt hast, also eigentlich kann ich jetzt gerade nicht alleine mit ihm rausgehen, weil wenn er losläuft, kann es auch zu Gefahrensituationen kommen und ich komme nicht hinterher? Oder war das immer alles so überschaubar für dich?
Nee. Also so tatsächlich war das schon auch, als er dann nicht mehr in den Kinderwagen wollte. Also ich war immer mit ihm viel mit dem Kinderwagen unterwegs, eigentlich dreimal am Tag. Immer für eine Stunde, also insgesamt 3 Stunden am Tag waren wir immer spazieren. Ich bin mit den Prothesen gelaufen. Und das funktioniert.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen zu den Prothesen? Sind die so gemütlich, sage ich jetzt mal, also so bequem, dass du da den ganzen Tag drauf verbringen kannst? Oder gibt es schon
eine Anzahl kann ich verbringen? Kann ich verbringen, genau, aber ich muss schon zwischendrin auch mich mal hinsetzen. Also ich kann jetzt nicht durchgehend jetzt 3 Stunden durchlaufen, aber es ist dann irgendwann, merkt man schon, das ist zu viel. Du merkst das dann halt, dann muss man einfach zwischendrin mal hinsetzen, mal für 10 Minuten oder so und dann wieder laufen. Okay. Das war ja auch zu der Zeit kein Problem, weil der Rangi einfach im Kinderwagen war und viel geschlafen hat. Und das war einfach, wir waren immer in der frischen Luft, das war super. Und dann ist er aber irgendwann, hat er angefangen, seine Schritte zu machen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, es funktioniert jetzt nicht mehr mit rausgehen. Das heißt, ich saß dann mit ihm die ganze Zeit, habe gewartet, bis Dennis dann von der Arbeit kam. Und der hat dann auch immer wieder gerufen, dass er raus möchte, raus, der Rangi. Und ich so, wir können aber nicht. Und dann hat er geweint, weil er unbedingt raus wollte und ich dann auch, weil ich total gestresst war, dass ich jetzt nicht mit ihm einfach raus spazieren gehen konnte. Und das war für mich schon das war schon extrem die Zeit für mich. Also da ging es mir auch ehrlich gesagt nicht so gut, weil vielleicht kurz dazu, ich war ja vorher immer sehr mobil und habe einfach mein eigenes Ding gemacht, bin einfach ins Auto eingestiegen, losgefahren und überhaupt. Und auf einmal hast du dann aber die Situation, dein Kind möchte nicht mehr in den Kinderwagen und er will aber raus. Und ich weiß, wenn der jetzt mit mir unterwegs ist, rennt er einfach auf die Straße und ich bin einfach nicht schnell genug. Also war das schon auch die Zeit sehr, sehr herausfordernd. Da habe ich echt das erste Mal eigentlich richtig gemerkt, gespürt, dass ich auch total auf andere Personen angewiesen bin, dass ich ohne deren Hilfe gar nichts machen kann. Und das war sehr herausfordernd. Das hat auch schon ein bisschen auch gedauert, bis da, bis ich das akzeptiert habe. Und dann kam, wie vorhin auch schon gesagt, der eine Satz: Okay, Julia, es ist nur eine bestimmte Zeit so. Es wird sich irgendwann ändern. Es wird dann irgendwann kein Thema mehr sein. Und das habe ich mir dann immer wieder gesagt und gesagt. Und der Dennis war dann aber auch gestresst, weil er wusste, ich warte jetzt. Mhm. Und sobald er nach Hause kommt, ist er dann mit uns rausgegangen. Also war für uns alle drei so ein bisschen schwierig, die Situation. Ja.
Hätte man irgendwie Hilfe organisieren können, für die du auch unterstützt wirst, also finanziell unterstützt wirst?
Leider war es so, wir waren an einigen Beratungsstellen, haben gefragt, es gibt ja halt für einen Rollstuhl, weiß ich nicht, Maxi-Cosi, wo du ihn auch hinlegen könntest und damit fahren könntest. Es hätte so ein, bestimmt so einen Adapter oder sowas gebraucht. Aber das Problem ist, dass es nicht bezahlt wird. Also das wird nicht übernommen. Ja.
Also Moment, das heißt, ihr habt gar keine Unterstützung bekommen finanziell in irgendeiner Form als Hilfe?
Ja, genau. Also das war so, dass ich dann ja auch während, also in der Schwangerschaft mich erkundigt habe, was kann man denn da für Hilfe bekommen etc., dass ich mein Kind auch mit dem Rollstuhl transportieren kann. Und dann war das so, dass ich an einigen Stellen war und das Landratsamt aber gesagt hat, also wenn Sie jetzt ein behindertes Kind gehabt hätten, hätten Sie Unterstützung bekommen, aber dadurch, dass Sie selber behindert sind, gibt's nichts. So edgy badge Pech gehabt, so, ne? Man weiß ja, was auf einen zukommt, so ungefähr. Und ja, das fand ich auch damals schon krass. Ja.
Heftig. Also ich kann, das kann man jetzt gar nicht vergleichen, aber das ist so der einzige Punkt, der mich so hat schnuppern lassen, wo Inklusion stattfindet und wo es noch, wo ein langer Weg ist. Und das ist, als ich das erste Mal mit einem Kinderwagen unterwegs war, wo ich einfach das erste Mal darauf angewiesen war, eben nicht die Treppe zu benutzen. Also das, was für dich Alltag ist. Und da stellt man ja überall an jeder Ecke fest, wo das gar nicht mitgedacht war und oder wurde und wird und wo natürlich auch diese ganzen Umbauten, die dafür nötig wären, es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, kann man ja auch nachvollziehen. Aber wo gibt es so bei dir im Alltag Punkte oder auch wenn ihr auf Reisen seid oder so, wo du sagst, also hier ist es wirklich noch ein langer Weg und sehr schwierig für mich?
Ja, also klar, es geht damit los, dass du ja auch zum Beispiel die Bahnhöfe, die sind zu, also was waren es, 69-70% irgendwie nicht barrierefrei. Das heißt, du musst natürlich als jemand, der einen Rollstuhl hat, vorher das dementsprechend anmelden, 24 Stunden vorher. Also das heißt, so flexibel bist du schon mal nicht. Wie oft passiert das, dass Aufzüge kaputt sind? Die sind einfach kaputt. Man kommt dann, also das hatte ich auch schon mal erlebt, dass ich zwar mit der Bahn gefahren bin, ausgestiegen bin und auf einmal waren die Aufzüge, funktionierten die Aufzüge nicht. Da hatte ich noch eine Freundin, die saß im elektrischen Rollstuhl. Wir mussten die Polizei kommen lassen, weil sie ja gar nicht runterkam. Also mich hätte man noch zu zweit packen können mit dem Rollstuhl, aber ja, so einen schweren Elektrorollstuhl ging nicht. Ja, dann kam die Polizei und haben sie zu viert die Treppen darunter getragen. Das ist kein Einzelfall. Also das mit den Aufzügen, das ist wirklich häufig so. Dann natürlich die Toiletten. Dennis und ich, wir waren sehr gerne feiern. Also es sind einfach viel feiern gegangen. Und manchmal, wenn Oma und Opa nach unserem Sohn schaut, gehen wir auch schon mal raus. Und das ist halt nach wie vor ein Problem, Toiletten zu finden. Also in Bars, geschweige denn in Bars, du kommst ja nirgendwo alleine irgendwo hin. Also ständig eigentlich bist du auf Hilfe angewiesen. Was mir damals auch aufgefallen ist, als ich mit Rangi zusammen, ich im Rollstuhl, im Kinderwagen, dass die Behindertentoilette gleichzeitig ja auch ein Wickelraum ist, oft so ist.
Ja.
Und das heißt, dass du ja auch erstmal mit dem Rollstuhl und mit dem Kinderwagen zusammen reinkommen, das funktioniert gar nicht. Also beides zusammen, das funktioniert nicht. Ich weiß, dass man nicht alles barrierefrei machen kann. Alles geht nicht. Aber ein Ärztehaus, wo man nicht hinkommt, weil der Treppen hat,
ja,
das glaubst du mir nicht, aber ich habe es beim Orthopäden schon erlebt, dass der Orthopäde Treppen hatte, wo ich nicht mal ein Aufzug war. Also das sind manchmal so Sachen. Ich denke halt auch, wenn da Leute mitwirken würden, mitentscheiden würden, wie was bautechnisch, wie man das gestalten kann, mit Leute mit einbezieht, die selber davon betroffen sind, dann würde das vieles einfacher machen. Aber wenn Menschen natürlich, die ja null Ahnung davon haben, weil sie es einfach nicht kennen, was ja normal ist, dann dass nicht jeder damit konfrontiert ist, dann ist doch klar, dass die das gar nicht so merken oder darauf Wert oder nicht Augenmerk drauf legen. Ich war mal mit einer Mutter unterwegs, sie war blind.
Ja.
Und ich habe manche Sachen auch nicht gewusst, weil ich einfach nicht in der Situation stecke. Und als sie mir das erzählt hat, zum Beispiel manche Sachen, dass die Roller einfach da auf den Wegen abgestellt werden, wo sie selber mit dem Stock nicht mehr zurechtkommen, weil da was ein Hindernis ist, wo ich mir denke, ja, stimmt, die hat nochmal andere Herausforderungen. Ja. Und weißt du, ich kann es ja auch nicht wissen, wenn ich nicht vorher mit jemandem darüber gesprochen habe. Aber ich finde, dass vielleicht mehr Menschen, die unterschiedliche Behinderungen oder was auch immer haben, dass die einfach mit dazugeholt werden. Und ich glaube, wenn da halt jeder so da mitwirken kann, dann wäre das irgendwann auch nicht ein Problem. Aber klar, alle Barrieren können wir jetzt nicht abbauen. Mhm. Das ist halt einfach so. Es sind einfach noch zu viele da. Aber wenn so ein bisschen, wenn zum Beispiel einen Spielplatz geben würde, in Berlin, habe ich gehört, gibt es einen Inklusionsspielplatz. Mhm. Wenn ein Kind im Rollstuhl sitzt und trotzdem schaukeln kann, weil jemand auf dem Spielplatz das bedacht hat, dann ist das für das Kind total cool und fühlt sich nicht ausgegrenzt von der Gesellschaft. Weißt du, wie ich meine? Das sind so Schritte, die man vielleicht überlegen muss, die man beachten könnte und so. Ja.
Wir haben vorhin über Gelassenheit gesprochen. Fällt es dir dann in diesen Momenten immer noch leicht oder vielleicht doch dann schwer, da gelassen zu sein und zu bleiben?
In manchen Situationen, ja, denke ich mir halt auch so, okay, wie oft wurde das jetzt schon thematisiert? Wie oft wurde das schon alles gesagt? Und irgendwie, ja, dann heißt es, wir ändern, wir müssen mal gucken. Und auf so einem, zum Beispiel auf dem, ich sag dir mal, in Stuttgart, diesen Cannstatter Vasen, das ist so, also es ist ein Unding eigentlich, dass da die Leute es nicht schaffen, das ist eine Riesenveranstaltung, eine Behindertentoilette, also das ist da nicht einfach ein Behindertentoilette oder es gibt eine, aber die ist ganz am Ende. Du musst also durch das ganze Fest da durchlaufen, bis du einfach eine Behindertentoilette findest. Wo ich mir dann so denke, also ich weiß auch nicht, warum man das nicht einfach an gewissen Stellen du das auch weitergibst, aber trotzdem manchmal das nicht so ganz bei der Umsetzung erfolgt.
Ja.
Dann denke ich, dann werde ich schon manchmal denken, ja, also irgendwie ja, schon, gibt's natürlich auch so Momente. Aber ja, schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Weißt du, und dann machst du im Ausland Urlaube und merkst, okay, du bist schon ziemlich motzig mit manchen Sachen und denkst so, aber in dem und dem Land, in der Türkei, ist das alles nicht so barrierefrei wie, oder in Italien. Wir waren in Rom, eine wunderschöne Stadt. Wunderschöne Stadt. Aber die Stadt besteht hauptsächlich aus Pflasterstein. Ja, und dann denkst du dir halt so, ach, dann, wenn du das nur mit den anderen Ländern vergleichst, stehen wir noch relativ gut da. Aber klar, Luft ist noch nach oben.
Ja. Bist du eigentlich ungerne alleine unterwegs dann draußen, genau für diese Fälle?
Ja, ich bin eher in solchen Situationen ungerne unterwegs alleine oder ich trinke schon weniger vorher, weil ich weiß, dass das ein Problem ist. Ja. Und also ich trinke eigentlich voll viel. Ich gucke immer, dass ich sehr viel trinke. Aber wenn ich rausgehe, dann ist das tatsächlich, schränke ich mich schon sehr ein. Weil ich weiß, das wird zum Problem werden, wenn ich nicht gleich eine Toilette finde. Ich habe noch das Glück, dass Dennis dann oft dabei ist und mir helfen kann. Jemand anders, der einen elektrischen Rollstuhl hat, wo der andere das nicht schafft, mit seinem Partner einfach mal hochzutragen oder so. Dennis hat mich schon öfter auch getragen. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja, weißt du, von daher, ja, also wenn Dennis dabei ist, ist es schon auch sicherer, weil ich dann, also alleine mit dem Rollstuhl irgendwo, ich weiß noch, wie oft ich schon wirklich da, wie oft wir gebraucht haben, bis ich dann irgendwann gesagt habe, und jetzt kann ich mal auf die Toilette. Das hat man in Berlin, das kann man sich nicht vorstellen, aber in Berlin habe ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bestimmt gebraucht, um eine Toilette zu finden, wo ich rein konnte.
Ja, krass.
Weißt du, also ja.
Gut, gab es schon mal Gefahrensituationen, wo du aufgrund dessen, dass du auf Hilfe angewiesen bist, irgendwie in Gefahr warst?
Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. War ich schon mal in irgendeiner Gefahr ausgesetzt, wo ich alleine war? Man muss auch dazu sagen, als ich vorm Rangi bin ich viel mehr mit den Prothesen gelaufen. Dann siehst du das ja auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel. Weißt du, mit Prothesen kannst du noch eher irgendwo hoch, runter. Aber ich saß ja nicht immer so lange im Rollstuhl wie jetzt in den letzten Jahren. Und deswegen kann ich das, weil der Dennis immer dabei ist, eigentlich gar nicht so beantworten, die Frage. Mit den Prothesen sieht die Welt schon ein bisschen anders aus als im Rollstuhl. Ich habe den Vergleich total, weil da kannst du noch eher ein paar Stufen bewältigen, alleine, als wenn du im Rollstuhl sitzt. Und das war halt schon auch sowas, wo auch viele dann auch Beratungsstellen, wo ich war, wo ich gesagt habe, sorry, wir hatten diese Situation nicht, gab es nicht. Und dann habe ich gedacht, kann mir nicht vorstellen, dass es keine Frauen gibt, irgendwie, die eine Behinderung haben und Kinder auf die Welt setzen. Also, okay. Aber ja, letztendlich wäre es so oder so schwierig gewesen, mit ihm alleine überhaupt rauszugehen. Also, du weißt ja selber auch, du bist ja auch Mama, wenn die einfach rennen, dann rennen die. Da hast du, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Und ich weiß ja, wie Dennis immer am Hin- und Herflitzen war. Die ganze Zeit völlig außer Atem, weil er ständig nach unserem Sohn hinterhergerannt ist. Und der Rangi das natürlich nicht verstanden hat, was das Problem eigentlich ist, warum er nicht mit mir rausgehen kann. Mittlerweile weiß er es auch. Mittlerweile weiß er es. Und wir hatten auch vor kurzem das erste Mal, bin ich in den Kindergarten gefahren, ihn das allererste Mal alleine hingebracht. Das war für uns so wirklich ein Highlight, weil ich hatte das Gefühl gehabt, jetzt können wir es mal ausprobieren. Und dann habe ich dem Rangi gesagt, Rangi, heute ist ein ganz besonderer Tag für die Mama und ich möchte dich heute das erste Mal in den Kindergarten bringen. Oh. Und dann tu mir bitte einen Gefallen und hör auf mich, dass wir das beide gut hinkriegen. Und dann hat er gesagt, ja, Mama. Und dann habe ich im Auto die laute Musik aufgedreht, weil es so gut drauf war, dass wir das jetzt beide zusammen machen. Und dann waren wir total gut drauf und ich habe ihn das erste Mal in den Kindergarten gebracht und war total stolz darauf, dass das so gut funktioniert hat. Und dann habe ich zum Rangi gesagt, Rangi, danke, dass wir das zusammen gemacht haben. Ja. Und deswegen war das schon was ganz Besonderes.
Ja, richtig schön. Schöner Moment. Oh. Ja. jetzt ist es ja für ihn völlig normal, ne? Also es ist auch genauso, wie es deine Realität ist, es ist seine Realität und du bist deine Mama. Und da nehme ich an, gibt es keine Berührungsängste. Mhm. Kommt es jetzt aber trotzdem langsam vielleicht, dass andere, und er das spürt, dass andere gucken oder dass Fragen in der Kita von anderen Kindern vielleicht auch gestellt werden? Oder gibt es solche Begegnungen und Momente schon?
Ja, also es ist so ein paar Monate schon her, da hat er gesagt, Mama, die Kinder sprechen gerade über dich. Die sagen, du hast keine Beine. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Die haben recht, ich habe keine Beine. So, ne? Und er kriegt dann ja auch mit, dass ich dann manchmal, wenn ich sowas mitbekomme, dass ich dann manchmal den Kindern sage, wolltest du wissen, was passiert ist oder so, die Kinder? Weil manchmal trauen die sich ja dann auch nicht. Und dann ist das ja auch völlig fein, wenn du das sagst, so, dass es so ist. Und manchmal wundern die Kinder sich, hä, die Mama von Rangi hat ja jetzt auf einmal lange Beine. Und dann, also so unterschiedlich, so und so. Und dem Rangi fällt es natürlich schon auf, dass ich auch anders, also dass mein Körper anders aussieht, weil er hat mich dann auch schon, also schon, weiß gar nicht, ist schon länger her, da hat er gesagt, Mama, du hast ja gar nicht 10 Finger wie ich. Und habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und dann hat er die Finger gezählt. Und dann so, also ihm ist auch aufgefallen, dass ich anders aussehe als die anderen Mütter. Aber Das ist normal, dass Kinder da so reagieren. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Aber mittlerweile ist das auf dem Spielplatz oder so auch gar kein Thema. Manche wollen dann sich gerne auf meinen Rollstuhl mit draufsetzen, die Kinder, dass wir zusammen fahren oder so. Also das ist schon einfach auch ganz normal, weil da ja auch diese Konfrontation ist und weil dann auch, wenn Fragen sind, die beantwortet werden, ganz normal. Und weil da nicht jemand ist, die sauer ist, weil die Kinder diese Fragen stellen oder auch mal anfassen wollen. Die Beine wollen sie manchmal auch. Und von daher denke ich halt, dass das auch mittlerweile auch gar kein Thema mehr ist. Die wissen das und die Kinder, die kennen mich halt so, die Mama ohne Beine.
Ja, Das kann auch eine Superpower sein, ne? Du kannst selber entscheiden, ob du groß oder klein sein möchtest heute.
Ja, der Rangi sagt doch, dass die Kinder das cool finden, wenn ich mit Prothesen komme, weil ich würde so aussehen wie so ein, oh Gott, wie heißt denn das? Was die Terminator oder irgendwas?
Also robotermäßig, ja.
So robotermäßig, dass die Kinder sagen, das ist voll cool, Rangis Mama sieht aus wie so ein Roboter oder was sie da meinen, weil ich halt die Prothesen dann zeige und das finden dann manche auch ganz, ganz toll.
Ja, das ist schon interessant, die Kinder da so anders, weil die noch so ungefiltert sind, ne? Weil die noch nicht so auferlegt bekommen, was darf man, was macht man, was ist angemessen. Die gucken einfach, im Zweifel sagen sie dann, Mami, Papi, was ist da hinten? Und dann im unangenehmsten Fall für die Eltern zeigen sie drauf und reden so laut, dass derjenige es mitbekommt. Und dann haben so die Eltern die Entscheidungsgewalt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Weil das ist ja von den Kindern meistens nicht böse gemeint, sondern sie haben es einfach vorher noch nicht häufig gesehen. In manchen Haushalten heutzutage sind auch Bücher, wo mal was abgebildet ist, was nicht so aussieht wie jeder andere, sondern vielleicht mal, also wir haben einige Bücher, wo auch die Protagonisten, also auch Kinder, beispielsweise einen Arm haben oder wo auch Prothesen gezeigt werden und wo wir das so ein bisschen zu Hause begleiten können und erklären können und wo auch hinten so eine Art Hilfestellung drin steht, wie Eltern ihren Kindern das erzählen und erklären können. Das finde ich auch immer ganz hilfreich.
Total.
Da würde mich aber mal interessieren, wie dein Blick auf diese Art von Büchern auch ist. Aber ich habe auch schon mehrere Situationen gehabt, wo man entweder jemandem begegnete, wo man das Gefühl hatte, da kann man hingehen und fragen. Und auch, wo es Situationen gab, wo sich die Situation, also wo es sich einfach nicht ergeben hat, weil vielleicht die Person zu weit weg war oder weil die Person den Eindruck machte, dafür jetzt gerade keine Zeit oder keinen Moment zu haben, wo man mit dem Kind hingeht. Und ich finde das, und da möchte ich gerne von dir lernen, ich weiß, dass du nicht für alle sprechen kannst, aber so aus deiner Erfahrung, aus deiner Perspektive, es ist so ein schmaler Grat manchmal, seinen Kindern aufklärerisch da was zu erklären und zu sagen und hinzugehen und den direkten Kontakt zu suchen. Und gleichzeitig habe ich sozusagen unerfahren auch das Gefühl, manchmal will ich jetzt ja gar nicht, dass die andere Person so herausgestellt wird als anders. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich möchte sozusagen niemanden verletzen und deswegen ist die Situation jetzt gerade nicht passend. So meine Wertung. Würdest du das, kannst du das nachvollziehen?
Also ich denke halt, ich hatte schon oft die Situation, dass Eltern das nicht wollten, dass die Kinder das fragen. Und wie du sagst, das ist wirklich von Fall zu Fall, von Person zu Person auch anders. Ich würde nur für mich dann sprechen, wie ich das so sehe. Und für mich ist das immer ganz wichtig, wenn ich sowas mitbekomme. Das ist auch schon mal passiert, dass eine Kleine, die kam zu mir und wollte, dass ich die Beine rausziehe. Sie hat gesagt, wo sind deine Beine, wo hast du die versteckt? Und ich habe gesagt, ich habe keine Beine. Und der Mama war das total unangenehm. Mhm. Und ich habe gesagt, ich möchte ihnen die Angst nehmen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist gut, dass sie fragt. Und für mich ist das fein. Also ich würde ihr das gerne beantworten. Und von daher ist das auch, denke ich, weißt du, es hat sich sehr viel verändert auch in unserer Gesellschaft. Es verändert sich immer mehr. Und damals, vor 15, 20 Jahren, noch nicht mal so lange her, also hätte man sich das nie vorstellen können, dass es diese Bücher überall gibt, wo Menschen unterschiedlich aussehen oder dass das völlig in Ordnung ist und so. Also als ich damals im Kindergarten war, war da nie ein Thema davon. Es wurde nie darüber gesprochen. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt als Superheld bezeichnet werden möchte. Das finde ich auch nicht so toll, weil, okay, ich habe so einen Körper, aber ich bin ja jetzt nicht ein besonders toller Mensch, nur weil ich jetzt irgendwie keine Beine habe, besonders toll oder besonders ding, sondern einfach ganz normaler Umgang. Wie ist der normale Umgang? Der Umgang für mich, wie das funktioniert, ist einfach den Kindern, und das ist nicht so einfach, weil es kann sein, dass du zu einem gehst und der will überhaupt nicht darauf angequatscht werden. Aber ich glaube, und das, die Erfahrung mache ich jetzt selber, wo ich ein Kind habe, dass das eigentlich ganz cool ist, dass man das, dass Kinder damit einfach normal aufwachsen, dass die das sehen, dass ich mich als Mutter, wenn ich in den Kindergarten gehe, nicht verstecken möchte, dass ich jetzt lange Hosen anziehe oder so, um normal auszusehen, damit mich bloß niemand drauf anspricht. Sondern es ist einfach so, dass ich das, glaube ich, also, dass ich das eher förderlich finde, wenn wir darüber reden. Oder wenn das einfach normal ist. Weil wenn das immer wieder passiert und wenn immer wieder auch diese Bücher gezeigt werden, wo Menschen unterschiedlich aussehen, Hautfarbe etc., dann ist das für die Kinder ja auch ganz, ganz normal. Mhm. Also das ist auch, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass wir das so machen. Aber ich finde das auch nicht so schön, wenn man als Superheld bezeichnet wird, weil das versuchen manchmal die Leute auch. Sie hat keine Beine, aber es ist trotzdem, und weißt du, wie ich meine, so dieses auf Drama und dann aber auch versuchen, irgendwie als Superheld darzustellen, finde ich nicht so toll, auch nicht fürs Kind später. Wenn ich jetzt Kind bin und mich als besonders toll darstellen möchte, weil ich jetzt so gut mit meinem Leben klarkomme und glücklich bin oder einfach normal spiele wie jedes andere Kind, dann denke ich so, ja, der hat so einen Körper, aber es ist ja auch, es ist einfach okay, dass wir alle unterschiedlich aussehen. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich dir die Frage so richtig beantworten konnte.
Ich verstehe, was du meinst. Ich hab neulich mit jemandem gesprochen, der öfter mal als, du bist so inspirierend.
Ja, ja.
Und sie sagte, mich nervt das. Ich bin einfach.
Ja, genau, das ist das Problem. Ja, ich kann das voll verstehen, weil dieses inspiriert sein, ja.
Also das, sie meinte, dass in dem Moment, wo jemand das zu mir sagt, also ich verstehe, wo das herkommt, aber in dem Moment, wo jemand das zu mir sagt, gibt er mir das Gefühl, dass ich mich besonders angestrengt habe, um jetzt dieses Leben zu führen und glücklich zu sein. Dabei bin ich bin einfach nur und ich will auch hier niemanden inspirieren. Und mich nervt das meistens, wenn das so gesagt wird. Und das hat meinen Blickwinkel darauf nochmal so geändert, weil ich dachte, ja, stimmt. Also in dem Moment, wo man das sagt, grenzt man sich ja auch irgendwie so ab von der anderen Person. Ja. Und denkt so, ah du, also ich könnte das ja nicht. Und das sind ja auch so Sätze, ne? Ich könnte das ja nicht. Ja,
ja, ja, also, ja. Ja, genau. Also ich bin aber auch eine Person, die jetzt nicht unbedingt so viel mit Wörtern, die das jetzt auf die goldene Waage legen und sagen, wenn du das Wort sagst, ist das jetzt, wenn du sagst, du bist behindert, dann bin ich total fertig mit der Welt, weil das Wort behindert jetzt nicht passt oder so. Das möchte ich auch an der Stelle sagen, weil da gibt's halt auch unterschiedliche Meinungen. Der eine fühlt sich angegriffen, weil man das Wort behindert benutzt und ich denke so, ja gut, also wir können uns darüber unterhalten, aber ich glaube, es wäre wichtiger, irgendwelche Barrieren abzubauen, als jetzt irgendwelche Wörter zu ändern. Das ist jetzt nur meine Ansicht. Also völlig fein, so wie jemand das sieht, aber ich denke halt auch so dieses von dem, was du gerade gesagt hast, inspiriert. Ich habe damit tatsächlich auch erstmal gedacht, du bist, also dieses inspirierend, bei mir löst das eher so auf, also ich möchte mit jemandem auf Augenhöhe sein und nicht dieses, weißt du, das ist so ein Ungleichgewicht. Du bist so inspirierend, das ist einfach so ein Thema von mir, was ich habe, wo ich mir immer so denke, okay, das kann sein, dass der andere gerade kein anderes Wort hat, ist es okay. Aber ich finde das immer schön, wenn wir alle auf Augenhöhe sind. Und nicht der eine so, der andere so, sondern wenn das alles irgendwie nicht so eine große Rolle mehr spielt. Und ich glaube halt auch, dass die Gesellschaft auch sich geöffnet hat, dass sich da unglaublich, also natürlich ist da noch Luft nach oben, aber es tut sich viel. Es wird viel mehr darüber gesprochen als vor zig Jahren. Damals hat man die Menschen mit Behinderung einfach weggepackt, weggeschlossen, dass man bloß nicht mit denen in Kontakt kommt, die jeder für sich. Guck mal, und heute sind wir so eine Gesellschaft, wo wir jetzt über sowas reden. Das hätte man sich doch vor ein paar Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass das überhaupt jemanden interessiert irgendwie. Ja? Weißt du, wie ich meine? Und von daher denke ich halt so, aber das ändert sich auch nur deshalb, weil einfach da die Konfrontation da ist, weil einfach die Begegnung da ist, weil wir einfach uns einfach normal unterhalten und dem anderen die Chance geben, in seine Welt mal einzutauchen. Ich glaube, das ist halt so wichtig, dass wir das alle mal tun sollten. Egal, was für die Situation ist, dem anderen einfach mal die Chance geben, in seine Welt mal einzutauchen und dann mal zu gucken und auch einfach von meinen Vorstellungen wegzukommen und einfach mal so schauen, okay, was ist eigentlich, wenn ich mich mal dem anderen mal so öffne und dann sehe ich vielleicht die Dinge ganz, ganz anders. Weil woher sollst du wissen, was ich für Hindernisse im Alltag habe, wenn du noch nie mit mir gesprochen hast, wenn ich nie dazu irgendwas gesagt habe, woher soll man das wissen? Das kann man auch niemanden zum Vorwurf machen, sondern nur indem wir miteinander reden, ich von dir was erfahre, du von mir, da öffnet sich irgendwie so ein anderer Raum und dann kriegst du auf einmal andere Einblicke und das finde ich halt total spannend und total interessant so irgendwie. Ja. Deswegen bin ich so gerne auch mit Menschen in Kontakt, weil ich weiß, ich kann auch von dem anderen auch so viel mitnehmen noch irgendwie.
Ja, das stimmt. Es ist am Ende des Tages dieses im Dialog bleiben und sich auch so begegnen, dass man jedem seinen Raum lässt und
ja.
aber auch von seinem eigenen Standpunkt vielleicht mal abweichen darf. Also sich auch beeinflussen ja. lassen darf sozusagen von dem, was der andere einem beibringt einfach, ne?
Total, ja.
Wie sieht dein Tag so aus? Also du hast ja, ich habe ja vorhin schon vorgelesen, also Modeboutique, also im Grunde bist du ja auch Gründerin, Selbstständige und Geschäftsführerin sozusagen. Dann habt ihr einen riesigen Account, den ihr, glaube ich, zu zweit macht, also dein Mann und du. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, also wie kannst du das alles als Mutter vereinen mit einem kleinen Kind? Wie passt das alles in deinen Alltag?
Ja, also das ist tatsächlich, werde ich das halt auch sehr häufig gefragt, wie ich das mache. Ich mache die in der, also vormittags mache ich ganz, ganz viel, wenn unser Sohn im Kindergarten ist. Also das heißt, ich arbeite eigentlich von Montags bis Mittwochs für die, bin ich Seminarmanagerin bei der Handwerkskammer. Donnerstags Vormittag ist dann so, dass ich dann mal die Boutique, die ganzen so buchhaltungstechnisch die Sachen mache und alle 2 Wochen Samstag bin ich auch nur für 3 Stunden in der Boutique zu sehen. Also ganz so viel. Also es ist nicht so, dass ich von morgens bis abends durchgehend arbeite. Ich teile mir das einfach ein. Social Media ist ja so ein Hobby von uns. Es ist einfach so, wenn gerade irgendwie Ideen da sind und Dennis ist ja, also mein Mann, der macht die Bilder und Videos und da so Ideen sind, dann kann das sein, dass das auch einfach ein paar Tage nichts passiert auf Social Media. Das haben wir öfter mal, dass dann einfach gerade das nicht reinpasst, weil wir mit unserem Sohn irgendwie unterwegs sind oder gerade jobtechnisch irgendwas. Und dann nutzen wir dann die Gelegenheit, dass wir dann einmal die Woche, wenn wir dann Zeit haben, vormittags, meistens freitags, dann irgendwas für Social Media machen. Aber es ist nicht so, dass wir davon leben. Also das ist, wie gesagt, nur ein Hobby. Wir haben halt unsere normalen Berufe. Und für uns dann einfach, wenn es gerade alles so zeittechnisch passt, dass wir dann einfach auch was für Social Media machen. Aber ich gucke dann, dass wenn Rangi nachmittags dann da ist, dass ich dann mit ihm was mache. Manchmal ist er auch bei Veranstaltungen dabei. Da habe ich ihn auch schon ein paar Mal mitgenommen, dass er dann einfach dabei war und ja, wo ich dann auf der Bühne stand, er dann auf einmal auch dazugekommen ist und wollte auch das sagen. Das ist halt auch ganz süß. Aber ja, das haben wir uns ganz gut jetzt mittlerweile so zeittechnisch auch eingeteilt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt keine Zeit für meinen Sohn habe. Also die Zeit ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ja. Deswegen mache ich halt, wenn der im Kindergarten ist, nutze ich die Zeit und danach ist nur noch Rangi-Time.
Ja, schön. Und aber du hast jetzt das Buch unterschlagen. Wann hast du das denn geschrieben?
Das Buch, ja, genau. Also das Buch, das war tatsächlich, das hat auch ein Jahr gedauert, das Schreiben. Ja, da war es auch sehr, die Zeit war sehr, sehr spannend mit dem Buch, weil ich teilweise nachts sehr oft häufig wach wurde und dann natürlich, wenn du so ein Buch schreibst, ist das ja auch so, dass dich ganz, ganz viele Themen wieder beschäftigen, aufwühlen. Und so war das bei mir, dass ich während der Meditation auf einmal irgendwie was hatte und da gedacht habe, das muss ich jetzt sofort schreiben. Mhm. Oder nachts was geträumt habe, was auf einmal da war und da mir Notizen gemacht habe, dass das nicht weggeht. Oder dann auch in der Zeit auch viel so mit meiner Mutter gesprochen habe, ob ich das dann auch alles wirklich so richtig wahrgenommen habe zu der Zeit, dass ich auch wirklich alles richtig, dass alles richtig drin steht, nicht nur mein Empfinden, sondern das sollte natürlich halt auch alles stimmen. Und das habe ich halt immer wieder, die beste Zeit war für mich tatsächlich dann irgendwie abends, wenn Rangi geschlafen hat. Da war das irgendwie eine coole Zeit, das zu machen.
Ja.
Hat sich dann so herauskristallisiert. Aber ein Jahr war es sehr, sehr intensiv.
Ja, das glaube ich. Hast du das schon länger im Kopf gehabt und war das so etwas, was man auch so zum Aufarbeiten gemacht hat? Oder hat sich die Gelegenheit einfach ergeben?
Also ich hatte auf keinen Fall vor, ein Buch zu schreiben. Das hätte ich nicht gemacht, hatte jetzt auch nicht irgendwie rund gesehen, so ein Buch zu schreiben. Aber ich wurde gefragt tatsächlich von dem Verlag, ob ich meine Geschichte aufschreiben möchte.
Ja.
Und erstmal habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so gerne möchte. Also das war auch so ein Hin und Her und Hin und Her. Und dann hatte ich da echt lange überlegt und irgendwie war für mich dann der Zeitpunkt, also es war dann so eine klar, dass es doch dran ist, das Buch zu schreiben. Und dann habe ich angefangen. Und ja, war das die Frage?
Ja, oder die Antwort auf die Frage?
Genau.
Ich habe mich gerade gefragt, ob das ist wahrscheinlich auch nochmal deutlich persönlicher, das Ganze auf Papier zu bringen, als bei Social Media so kleine Einblicke zu geben. Ne?
Ja, ich muss auch dazu sagen, in meiner Geschichte, die Geschichte, die da so drin steht, die wusste nur Dennis, die kannte nur Dennis. Dennis war der einzige Mensch, dem ich das erzählt habe, was vorgefallen war. Und sonst niemand, in meinem Freundeskreis nicht, seine Eltern nicht, niemand wusste es. Deswegen war das für mich, deswegen hat es gedauert, um mir das, weil ich nochmal echt überlegt habe, ob ich das möchte. Aber es war ein Aufarbeiten, genau, das war nämlich auch vorhin die Frage. Es war ein Aufarbeiten nochmal. Ich habe in der Vergangenheit schon viel gemacht in der Richtung, aber es war wie so nochmal komplett so einen Frieden damit zu schließen, dass es wichtig war, das Jahr, eine Jahr. Und deswegen war das ein absolut, und irgendwann war es so, das Buch, okay, es ist jetzt vorbei und es ist jetzt ganz klar für mich, ganz klar geworden. Ja. Meine ganze Geschichte. Und wenn du deine Geschichte nochmal so anguckst, alles nochmal durchgehst, dann, also so war es bei mir zumindest, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, aber es war nicht alles schlimm. Also, weißt du, dass du dann das für dich nochmal umdeutest, manche Sachen. Es war vieles nicht gut, wie es gelaufen ist, aber ich habe auch ganz viele tolle Sachen erlebt durch Menschen etc. Also, dass du deinen Blickwinkel irgendwie, dass sich mein Blickwinkel komplett nochmal verändert, auf die ganze Geschichte geschaut habe. Das war halt total genial. Auch so ein wirklich so ein befreiendes Gefühl, ein Gefühl von, egal wie meine Geschichte war, okay, es ist passiert, aber ich habe mich von dem frei gemacht.
Ja.
Und das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, dass du frei bist, das ist so genial, weil du dann merkst, du hast so viel Macht in dir, du hast so viel Potenzial in einem, der steckt, was man vielleicht vorher nicht so weiß, wenn man nicht an die Themen genau rangeht. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Und das hatte echt so, boah, das war so krass. Es war so ein Glückszustand, aber auch so ein Zustand von danke, dass ich die Gelegenheit bekommen habe. Danke, dass ich gefragt wurde, meine Geschichte aufzuschreiben. Weil das war es ist unglaublich gewesen, dass das so Nachhinein, das war richtig, richtig cool, ja.
Keine Zufälle, also ist ja Glaubenssache, ne?
Ja,
aber
ja,
vielleicht sollte es so sein, dass jemand dich fragt.
Genau, und deswegen war das so, weißt du, vielleicht zu der Geschichte, warum ich mich dann dafür entschieden habe. Ich habe nur so gesagt, also das ist natürlich alles Glaubensgeschichte, wie du sagst, und ich habe tief in mir, glaube ich halt auch, wenn ich eine Frage stelle, dass eine Antwort darauf kommen wird. Und ich habe gesagt, also für mich so im Gebet und bei der Meditation, ich weiß es nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich brauche irgendwie hier eine Antwort, ein Zeichen, dass es so ist. Und es hat nicht lange gedauert und ich habe eine Antwort darauf bekommen. Das heißt, es war ganz klar, es ist jetzt dran. Und dann wusste ich, dann habe ich nicht mehr gezögert, nicht mehr lang, weil ich wusste, okay, das war jetzt die Antwort auf die Frage. Und von daher geht das in meinem Leben immer wieder so, dass ich dann immer wieder denke, wenn irgendwas richtig ist, dann weiß ich, es wird passieren und dann lasse ich aber los. Also es ist so immer wieder so ein Loslassen und Abwarten und so die spannende Julia wartet mal drauf und guckt mal, was sich da tut. Und so bin ich in meinem Leben immer wieder in Situationen gekommen, wo ich gedacht habe, krass, das funktioniert wirklich. Ja. Aber es braucht natürlich Geduld und es braucht auch diesen Mut, auch einfach zu sagen, ich möchte jetzt an der Stelle, möchte ich meinen Plan komplett aufgeben und ich gebe mich dem hin, dem Leben und schaue einfach, was es mir zu bieten hat und was es zu mir anzubieten hat und dann gehe ich mit. Das ist halt so, dass ich immer wieder mir das so sage.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch dieses Urvertrauen ins Universum zu haben.
Ja.
Ich glaube, alle kommen irgendwann an diesen Punkt. Okay, manche hören vielleicht gerade zu und sagen, nee, so ein Typ bin ich gar nicht.
Ja, genau, das kann sein, ja.
Aber es, mit mir resoniert es total. Ich danke dir sehr für diese Einblicke. Danke, dass du deine Zeit mir geschenkt hast heute.
Danke dir.
Vielen Dank, es war richtig schön. Danke dir.
Ja, fand ich auch. Vielen lieben Dank.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Bewertet ihn unbedingt, ganz wichtig. Folgt unserem neuen Instagram-Kanal, echtemamas.ehrlichgesagt. Da wollen wir nämlich ganz separat für diesen Podcast ein bisschen Fahrt aufnehmen und kommentiert und liked, was das Zeug hält. Wünscht euch Gäste und Gästinnen, die uns durchs Schlüsselloch gucken und auch hören lassen sollen. Und teilt in eure Stories, wie und wo und wann ihr diese Folge hört und ob sie euch gefallen hat. Und nicht vergessen, verlinkt uns natürlich. Das würde mich total freuen. Bis nächste Woche bei Ehrlich gesagt, eure Nora.